Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Es ist nur ein einziges Wort. Dreimal hintereinander. Christmas. 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 Das ist der Anfang von Elvis Presleys Santa Claus is Back in Town. Und obwohl man ihn da noch nicht mal selbst gehört hat gerade, kann ich kaum beschreiben, wie warm mir ums Herz wird, wenn ich das höre. Denn mit diesem Song beginnt in meiner Familie Weihnachten. Und das mit dem warmen Herzen, das geht nicht nur mir so, sondern meiner ganzen Familie. Und das funktioniert bei mir zumindest auch noch jetzt im Januar. Und an Weihnachten, wie gesagt, da läuft diese ganze Weihnachts-CD von Elvis. Und es ist übrigens wirklich eine CD, nichts mit Streaming. Die läuft bei uns rauf und runter tagelang. Am 8. Januar wäre Elvis Presley 90 Jahre alt geworden. Aber an diesem Spruch, Elvis lebt, an dem ist ja wirklich was dran. Seine Musik wird millionenfach gestreamt, aber die Musik allein, die ist es gar nicht. Elvis ist auch fast 50 Jahre nach seinem Tod noch so faszinierend, dass jedes Jahr mehr als 600.000 Menschen zu seinem früheren Wohnhaus Graceland in Memphis, Tennessee pilgern. Und gerade in den vergangenen Jahren zwei Kinofilme herausgekommen sind, in denen es um sein Leben ging. Und auch wir finden Elvis so faszinierend, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt kein klassisches Geschichtsthema, aber Leute, es ist Elvis. Und wir geben jetzt unser Allerbestes, um daraus eine anständige Folge von Eine Stunde History zu machen, so wie ihr das gewohnt seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Hi, sei gegrüßt.
So, dann fangen wir jetzt mal ganz von vorne an. Elvis wird 1935 in einer kleinen Stadt im US-Bundesstaat Mississippi geboren. Was war das für eine Zeit? Wie ging es den Menschen da?
Nur mal kurz zur Erinnerung, die USA waren hier auf Seiten der Alliierten Sieger des Ersten Weltkriegs beteiligt. Sie hatten sehr viel Geld als Kredite an die übrigen Alliierten vergeben und selbst einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Das war eigentlich alles ganz gut verlaufen, wenn nicht 1929 die Weltwirtschaftskrise so ziemlich alles zunichte gemacht hätte, was damals aufgebaut worden war. Die Ursache war ein dramatischer Kursverfall an der New Yorker Börse. Abgesehen von einer weltweiten Erschütterung der Volkswirtschaften überall folgte in den USA die große Depression. Eine jahrelange politische und eben auch soziale Krise.
Die große Depression, das ist ein feststehender Begriff, den wir schon hier und da mal gehört haben. Aber bitte erklär uns doch noch mal kurz, was das genau war.
Naja, das waren eigentlich Kettenreaktionen aus dem Börsencrash heraus. Der nämlich hatte das Vertrauen in die Wirtschaft erschüttert. Es wurde zudem noch berichtet von Betrügereien und Bilanzfälschungen. Und das wiederum veranlasste Banken, Kredite zögerlicher zu vergeben. Und das wiederum behinderte das Wirtschaftswachstum. Das wiederum ließ die Arbeitslosigkeit steigen. Die Menschen hatten weniger Geld in der Tasche und das war ein verhängnisvoller Kreislauf, aber nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern eben auch in Europa.
Lass uns mal in den USA bleiben. Wie sind die denn da wieder rausgekommen?
Das war wirklich mit einem Namen verbunden, und zwar Franklin D. Roosevelt. Der wurde 1932 amerikanischer Präsident und legte zwei Programme unter dem Namen New Deal auf. Die Wirkung ist allerdings umstritten, denn erst 1941, also fast 10 Jahre später, gab es wieder Vollbeschäftigung. Und diese Maßnahmen waren sofort wirkende Dinge und langfristige Reformvorhaben. Schon 1932 eine Reform der Banken und des Finanzsektors. Das kennen wir übrigens aus der Lehman-Katastrophe 2008. Der Dollar wurde vom Gold abgekoppelt. Dann wurden noch Maßnahmen gegen die Deflation beschlossen, Arbeitsbeschaffungsprogramme aufgelegt und damit insgesamt die Wirtschaft wieder angeschoben.
Und wie ging es denn zu dieser Zeit der Familie Presley? Inwiefern war die denn davon betroffen?
Na, sie war genauso betroffen davon wie Millionen andere amerikanische Familien. Elvis' Vater war Landarbeiter, seine Mutter Textilarbeiterin. Beide hatten natürlich kein richtig großes Einkommen, aber Elvis wuchs trotzdem sehr behütet auf, aber man muss schon sagen, auch ärmlich. Zur Zeit seiner Geburt 1935 lebten die Eltern in einem einfachen Holzhaus und nach dem Börsencrash und dem wirtschaftlichen Niedergang ging es ihnen wirklich auch nicht besser.
Haben denn solche Familien sehen, wie die Familie Presley damals irgendeine Form von staatlicher Unterstützung bekommen?
Also zumindest die Familie Presley, die hatte Glück gehabt, denn bei seiner Geburt 1935 gab es Hilfsprogramme. Und seine Familie, die war auch darauf angewiesen, auf diese staatliche Unterstützung. 1936, da war er ein Jahr alt, da wurde der Social Security Act verabschiedet. Und von da an gab es so etwas Ähnliches wie eine Sozialversicherung, die wir hier auch in Europa kennen. Und damit konnte dann die Familie Presley die Krise überwinden. Aber nach den ersten Erfolgen ihres Sohnes hatte sich das ja sowieso erledigt.
Ja, jetzt haben wir also den frisch geborenen Elvis schon mal in die Zeitgeschichte einsortiert. Und jetzt machen wir mal was richtig fein, schön, altmodisches. Wir machen es uns auf dem Sofa gemütlich und gucken zusammen Fernsehen. Wir fliegen zurück ins Jahr 1956. Es gibt natürlich noch kein Netflix da und auch keine Mediathek. Wir gucken einfach mal, was so im linearen Fernsehen läuft. Ah ja, da sehen wir Milton Berle, einen großen Showmaster zu der Zeit. Im Moment steht gerade eine Tanzkombo auf der Bühne, 7 junge Frauen in Petticoats, aber die scheinen fast fertig zu sein. Und jetzt kommt so ein junger Kerl auf die Bühne und ach guck, das ist doch unser Elvis. Sollte der nicht eigentlich Bühnenverbot bekommen, wegen dieser lasziven Bewegungen, die der da immer macht? Ja, Martin Krinner hat sich das mal genauer angesehen für uns.
Er ist jung, gerade mal 21 Jahre alt. Er ist ziemlich stylisch mit seinem weiten, weißen Anzug und der Schmalzlocke. Und er kann singen. Den Song kennen viele Leute zu Hause am Fernseher schon aus dem Radio. Was viele jetzt aber zum ersten Mal sehen, das ist diese Art, wie der Junge da vorne rumtanzt. Er zuckt und taumelt, er schlingert und kippelt, der Mikrofonständer wechselt wild von einer Hand zur anderen, die Arme schlenkern vor dem Körper herum und die Knie führen scheinbar ein Eigenleben. Und seine Hüften? Also Leute,
Sie müssen sich vorstellen, das ist ja noch nie da gewesen.
Das Publikum ist bis dahin Zucht und Ordnung auf der Bühne gewohnt. Perry Como, Frank Sinatra, Dean Martin, solche Leute beherrschen noch die Fernsehshows. Mit dem Charme eines besseren Sparkassenvorstandes.
Das war ja alles sehr gediegen und alles so ein bisschen tralala.
Der Neue da, der singt aber nicht nur den Rock'n'Roll, er tanzt ihn auch, meint Maria Hesterberg, die Vorsitzende der Deutschen Elvis Presley Gesellschaft.
Ein junger Mann, der mit solchen Klamotten auf die Bühne geht, der singt wie ein Schwarzer. Das war ein Skandal. Und dann stellen Sie sich mal vor, Teenager, die das sehen in den puristischen 50er Jahren, das hat eine Wirkung, die kann man sich heute vielleicht auch gar nicht mehr vorstellen.
Einige Moralapostel erkennen jedenfalls keinen großen Unterschied zwischen Elvis' Hüftschwung und der Darbietung eines Exhibitionisten. Einige Tage nach der Show gehen deswegen bei Milton Berle, dem Moderator, massenhaft Briefe ein. Beschwerdebriefe, wohlgemerkt.
10 days later, I got about 400,000 pan letters. Not fan letters, pan letters and blaming me. We'll never watch you again, Uncle Milty, when you put that vulgar man that jives and wiggles his backside in his butt. It's disgusting.
400.000 Leute kündigen an, dass sie seine Show nie wieder anschauen wollen, weil er diesen Typen eingeladen hat, der so abscheuerregend mit dem Hintern wackelt. Milton Berle nimmt das Ganze allerdings eher als Kompliment.
When you get a half a million letters on somebody, it must be on everybody's mind and everybody's tongue. You have a star on your hands.
Und für den kann es eigentlich gar nicht besser laufen. Denn je mehr sich die Tugendwächter über ihn aufregen, desto weniger muss er sich selber um die Werbung kümmern. In Jacksonville, Florida zum Beispiel, pusht ein Richter unabsichtlich den Elvis-Hype, indem er androht, ihn wegen seiner anzüglichen Bühnenshow verhaften zu lassen. Und ein baptistischer Reverend sorgt ebenfalls für Schlagzeilen mit einem Elvis-Erlösungsgottesdienst. Er lädt Dutzende von Jugendlichen im gefährdeten Alter in seine Kirche ein, um gemeinsam für die verdorbene Seele des Entertainers zu beten. Kleine Erfolge kann dieses Team tugendhaft zwar verbuchen, bei einigen Fernsehauftritten werden die Kameraleute angewiesen, Elvis nur noch von der Hüfte an aufwärts zu zeigen. Seinen Spitznamen hat er allerdings bereits weg. Elvis The Pelvis. Und auch damit lässt sich jetzt wieder medienwirksam spielen.
Es ist auch tatsächlich so, dass Elvis selber ja immer gesagt hat, Elvis the Pelvis, das ist wirklich das Albernste, was ich jemals gehört habe, was aus dem Mund eines erwachsenen Menschen kommt. Also er konnte das überhaupt nicht verstehen, weil er hat diese Bewegungen, die er auf der Bühne gemacht hat, die empfand er ja gar nicht als künstlich, als irgendwie einstudiert und so weiter, sondern das war ja die natürliche Bewegung, die er zu der Musik gemacht hat.
Für uns heute ist diese ganze Aufregung natürlich schwer nachzuvollziehen. Wir haben gesehen, wie sich Popstars aller möglichen Musikstile an den Schritt fassen, die Genitalien entblößen, Geschlechtsverkehr simulieren oder gar auf einer Peniskanone durch die Arena reiten. Im Amerika der späten 1950er Jahre aber reichte schon so ein bisschen Hüftwackeln aus, um einen handfesten Skandal zu provozieren. Er selbst ließ sich davon allerdings nicht großartig beirren.
Hi, this is Elvis Presley. I guess the first thing people want to know is why I can't stand still when I'm singing. Some people tap their feet, some people snap their fingers, and some people just sway back and forth. I just sort of do them all together, I guess.
Martin Krinner war das über Elvis und vor allem über Elvis' legendären Hüftschwung. Und jetzt will ich mal ein bisschen weiter ins Leben von Elvis eintauchen, zusammen mit Helmut Radermacher. Er ist anerkannter Elvis-Experte, Herausgeber eines Elvis-Magazins und im Internet steht, er weiß alles über Elvis. Hallo, Herr Radermacher.
Klingt gut.
Herr Radermacher, können Sie sich noch an Ihren allerersten Kontakt zum Thema, zur Person Elvis erinnern? Wie ist der überhaupt in Ihr Leben gekommen?
Ja, ich kann mich erinnern. Das war 1956, eine schreckliche Zeit, wenn man über Musik redet. Elvis, das hatte man irgendwie mal gehört, das wäre ein ganz böser und er würde ganz dummes Zeug singen, laut und schrecklich und er könnte nicht singen und alles sowas. Aber dann hat man das tatsächlich irgendwann mal gehört. Natürlich nicht im normalen Rundfunk, sondern ich bin in Düsseldorf groß geworden und da konnte man den englischen Soldatensender hören, British Forces Network.
Das heißt, Sie haben dann gehört, Sie waren selber Jugendlicher zu der Zeit und Sie haben gehört, da ist ein Künstler, der ist sehr umstritten. Das ist natürlich dann auch faszinierend für Jugendliche, ne?
Und das hat einen umgehauen. Ich meine, man war 1956 war das, da war man, ich sag mal, als Jugendlicher mit ganz schrecklicher Musik aufgewachsen. Das war nicht das, was wir eigentlich hören wollten. Und dann kam sowas und ja, da musste natürlich eine Faszination entstehen. Und das hat entsprechend auch kurz drauf der Chris Howland in Köln dann mit seiner Sendung Studio B fortgeführt. Der hat solche Sachen gespielt. Und dann war auch Tutti Frutti, dieses Lied, das war das erste, was ich gehört habe. Und das hat mich so fasziniert. Und nebenbei war das auch in den ganzen 50er Jahren der größte Hit von Elvis in Deutschland.
Sie haben dann zwei Jahre später, 1958, habe ich gelesen, als 15-Jähriger den ersten Elvis-Fanclub in Deutschland gegründet. Und dann haben Sie 20 Jahre später die Elvis-Presley-Gesellschaft ins Leben gerufen und auch sehr lange selbst geleitet. Bitte beschreiben Sie doch mal, was Sie so faszinierend finden an Elvis.
Es war natürlich die Stimme. Es war die neue Musik, die aus Amerika kam. Und es war sein Aussehen. Eigentlich war alles das faszinierend für Jugendliche. Und man wollte das am liebsten selber machen. Und das habe ich ja dann eines Tages auch gemacht. Ich bin selber Sänger geworden und habe das beruflich gemacht über gute 6 Jahre. Also das ist schon eine tolle Zeit gewesen.
Das heißt, sind Sie Elvis-Imitator geworden?
Naja, Imitator, ja und nein. Ich habe also Lieder von Elvis gesungen, hatte eine Band und habe also jahrelang jeden Monat in einer anderen Stadt gespielt, wie das so üblich war damals. Und anfangs natürlich nur Elvis. Später mussten wir allerdings umsteigen auf Beatles und Ähnliches. Ne?
Hatten Sie am Anfang auch so eine Schmalztolle, wie der Elvis hatte?
Ja, natürlich, ja klar.
Haben Sie ihn eigentlich mal live gesehen, Herr Radermacher?
Nein, aber da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Ich war damals in Düsseldorf auf dem Gymnasium, das war auf der Königsallee. Und ganz in der Nähe waren die ganzen Filmgesellschaften, Sandbox, Paramount, MGM, Konstantin, wie die alle hießen. Und ich bin dort immer gewesen, habe versucht, Filmplakate und Kinofotos zu bekommen und habe sie auch bekommen. Und besonders guten Kontakt hatte ich immer mit Paramount. Und die haben dann mitgekriegt, dass ich diesen Fanclub gegründet hatte. Und dann hat der Pressechef gesagt eines Tages, er möchte mich einladen, ich möchte mit ihm nach Frankfurt fahren. Er würde dort Elvis treffen und besprechen mit Hal Wallace, diesem Filmproduzenten von Paramount. Ja. Es ging um den neuen Film, der gedreht werden sollte nach Elvis' Rückkehr in die USA. Das war der G.I. Blues. Ja. Der hieß bei uns Café Europa. Und da sollte ich Elvis eben auch treffen.
Was ist dann passiert? Es hat ja offenbar nicht geklappt.
Es hat nicht geklappt, weil meine Eltern sagten, ich kann da nicht mit fremden Leuten.
Ach nee.
Ja, so war das nun mal.
Okay, das leitet aber schön über zu meiner nächsten Frage, denn offensichtlich sind auch Sie behütet aufgewachsen. Das ist ja Elvis Presley eigentlich auch, ne? Welche Bedeutung hatte denn seine behütete Kindheit für ihn?
Das war sehr wichtig. Man darf nicht vergessen, Elvis ist geboren in Tupelo in Mississippi. Das war wohl einer der ärmsten Orte in den USA. Und er hatte einen Zwilling und er ist gestorben bei der Geburt. Mhm. Entsprechend ist er von seiner Mutter verzogen worden oder behütet aufgezogen worden, so kann man es auch nennen.
Es gab 2022 einen Film über Elvis von Baz Luhrmann. Da ist dieses Verhältnis von Elvis zu seiner Mutter ein großes Thema. Also, dass die wirklich sehr eng waren. Zumindest wird das in dem Film so dargestellt. War das in Wirklichkeit auch so?
Also der Film als solches, man darf nicht vergessen, das ist kein Dokumentarfilm, das ist ein Hollywood-Film. Und da sind unglaublich viele Fehler drin. Aber das Verhältnis zu seiner Mutter, ja, das war schon perfekt. Und man darf nicht vergessen, am 14. August ist sie gestorben, 1958, da war Elvis gerade bei der Armee, in den USA war das noch. Und das hat ihn natürlich sehr getroffen. Also das war wohl einer der schlimmsten Tage seines Lebens.
Ich wollte mit Ihnen über diesen Film eigentlich gar nicht sprechen. Jetzt haben Sie mich aber doch ein bisschen neugierig gemacht wegen der Fehler. Was waren denn da für Fehler drin? Sagen Sie mir einen oder zwei.
Also die Reihenfolge stimmte nicht. Manche Lieder wurden gesungen, die gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Es wird in dem Film behauptet, Elvis habe live seinen Manager entlassen. Das ist totaler Blödsinn. Erstens würde Elvis das nicht machen. Zweitens macht man das sowieso nicht live und schon mal gar nicht auf der Bühne. So ein Typ war Elvis nicht. Also da waren so viele Fehler drin, ich war sehr enttäuscht.
Okay.
Also der Film ist gut gemacht, das ist Hollywood, gute Arbeit. Auch Tom Hanks ist ja ein bekannter Schauspieler und noch ein guter.
Der hat den Manager gespielt, ne, in dem Film.
Den Manager, ja. Mhm. Aber der Film als solches inhaltlich voll daneben, ne.
Okay, dann klären wir jetzt mal mit Ihnen Sachen auf. Wie ist denn Elvis eigentlich, Herr Rademacher, zur Musik gekommen?
Das war noch in Tupelo. Die Leute waren damals alle arm, hatten maximal zu Hause ein Radio. Aber was sie hatten, das war natürlich die Kirche. Und er ist auch natürlich immer in die Kirche gegangen. Dort wurde immer gesungen. Und seine Freunde waren schwarze und weiße Kinder. Also er ist mit beiden Musikarten aufgewachsen. Und in der Kirche die Gospels, zu Hause am Radio die Songs der 40er Jahre und eben auch die Country-Musik und die Rhythm and Blues-Musik. Also die hat er selber dann vermischt, weil er mit allen Arten aufgewachsen ist und in Verbindung gebracht wurde. Dadurch konnte er eine Musik später bieten, die von allem was hatte. Das war dann, diesen Rock'n'Roll und dieser Soul und Blues und Gospel, diese Mischung.
Und er ist ja dann auch, als er einmal in der Musik gelandet war, wirklich, muss man ja sagen, schnell zu Ruhm gekommen. Ne?
Ja.
Vielleicht zu schnell, konnte er damit umgehen?
Ja, nicht zu schnell. Ich meine, er hat 1954 ja seine erste Platte aufgenommen. Und die erste Goldene hat er erst bekommen im März 1956. Also das waren ja gut 2 Jahre, die er mit sich selber gewachsen ist. Ne?
Ja, aber Herr Rademacher, wenn man sich Aufnahmen von Elvis ansieht, so im Laufe der Jahre, dann sieht man ja, also dem Verfall kann man ja praktisch zusehen. Also er wurde von Jahr zu Jahr dicker, aufgeschwemmter, er sah auch unglücklicher aus, auch nicht mehr gesund. Und er ist ja dann letztendlich auch mit 42 Jahren gestorben. Sie sagen jetzt, er konnte mit dem Ruhm umgehen, aber irgendwas muss ja doch passiert sein in seinem Leben, was nicht mehr funktioniert hat.
Also man muss ja dazu sagen, 1956 wurde er der Superstar und das war auch sein erfolgreichstes Jahr seiner ganzen Karriere. Aber als er dann, wie Sie sagen, gesundheitlich abbaute, das war ja dann erst 1974. Man darf nicht vergessen, jedes Konzert, und er gab sehr viele, war ausverkauft. Bis zum Schluss, bis zu seinem letzten Konzert am 26. Juni 1977 in Indianapolis. Also Verfall, ja, optisch, manchmal hat man das Gefühl, dass im letzten Jahr, dass er ein bisschen aufgeschwollen war. Das war natürlich die amerikanische Art zu leben, zu essen. Das ist nicht so gesund, das ist richtig.
Aber ja, und auch mit 42 Jahren zu sterben, ist ja doch auch sehr früh. Weiß man mittlerweile eigentlich genau, woran er gestorben ist?
Das wusste man schon damals, ein offizielles Herzversagen.
Hm.
Da wird also viel drumherum natürlich klar auch heute noch drüber diskutiert und geschrieben und auch manche Leute tun sich da besonders gerne hervor, aber das ist, um in der Presse zu bleiben.
Ich würde gerne eine letzte Frage noch stellen und zwar zu einem weiteren Kinofilm, den es über ihn gegeben hat, 2023, eigentlich über seine Frau Priscilla. Von Sofia Coppola ist der Film, so heißt der Film, heißt auch Priscilla und er zeigt so eine ganz andere Seite von Elvis. Er wirkt da sehr kühl, sehr emotionslos, unnahbar. Ist das eine Seite von Elvis, die auch Ihnen bekannt ist, aber vielleicht der Öffentlichkeit gar nicht so sehr?
Also ich denke auf keinen Fall. Der Film kam viel zu schnell nach dem anderen Film davor. Priscilla wollte da wohl nochmal abräumen und hat das also sehr schlecht gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte sie sich überworfen mit der EPE, das ist die Elvis Presley Enterprises, denen alles gehört in Sachen Elvis. Dann hat sie sich überworfen mit der Firma RCA oder Sony heute. Das heißt, im Film durfte sie keine Elvis-Musik benutzen, was schon mal ganz schlecht ist, weil Musik ist ja nur das Wichtigste von Elvis überhaupt. Dann hat sie nicht in Graceland drehen dürfen, hat ein ähnliches Gebäude in Hollywood nachbauen lassen, was noch nicht mal stimmte, vorne und hinten nicht. Also die Kenner, die öfters in Graceland sind, die haben das sofort gemerkt. Also das sind ganz schwache Punkte.
Helmut Rademacher war das, möglicherweise der größte Elvis-Fan Deutschlands. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Rademacher.
Ja, gerne doch, Frau Auerbach. Ja.
Matthias, groß wird Elvis ja in den 50er Jahren. Was war denn da sonst so musikalisch los?
Also jetzt wird es für alle modernen Ohren richtig hart. Man kann sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Da wurde auch unter jungen Leuten richtig gesittet getanzt.
Oh.
Da waren Tanzschulen hoch im Kurs. Es wurden auch die dort erlernten Etikette hochgehalten, aber es begann eben so, ich sage jetzt beinahe mal im Untergrund, auch so etwas wie der Rock'n'Roll. Und da spielten Musikgrößen wie zum Beispiel Chuck Berry. Oder besonders beliebt Johnny Cash.
I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher.
Und natürlich unvergessen Bill Haley.
Das waren ja jetzt alles amerikanische Beispiele, die wir da gehört haben. Aber was haben denn die Deutschen zu der Zeit für eine Musik gehört?
Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, auch dort galt die besonders beliebte Tanzschulordnung. Filmsequenzen aus den 50er Jahren zeigen gut gekleidete Menschen mit besonders kurz geschnittenen Haaren, die einen angemessenen Sicherheitsabstand zum anderen Geschlechts einhielten und zu Songs wie dem Babysitter Boogie von Ralph Bendix tanzten.
Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Es singt so gern den Babysitter Boogie Woogie Song und der geht
Boogie.
Oder sie lauschten der tiefen Stimme von Freddie Quinn mit einem Hit aus den frühen 1960er Jahren.
Junge, komm bald wieder, bald wieder.
kommst. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus.
Und natürlich nicht zu vergessen Conny Frobels.
Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein, doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein.
Also jedenfalls kann man sich jetzt vorstellen, wie dieser Elvis in die Musikszene reingeknallt ist.
Elvis und sein musikalisches Umfeld, das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen intensiver an. Mit Ernst Hofacker, er ist Musikexperte. Hallo Herr Hofacker.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Hofacker, wir haben ja gehört, in den Musikboxen in Deutschland, da konnte man wählen zwischen Conny Frobös und Freddie Quinn und dann plötzlich konnte man auch noch Elvis dazu wählen. Wie waren denn da die Reaktionen der Menschen, die vor den Musikboxen standen?
Ja, ich nehme mal an, denen ist schlicht und einfach die Kinnlade runtergefallen, weil sowas hatte man noch nicht gehört. Und man muss dazu wissen, gesehen hatte man Elvis ja auch so schnell nicht, oder man bekam ihn nicht so schnell zu sehen, denn es war damals natürlich noch nicht so eine Medienlandschaft wie heute. Aber wie gesagt, den Leuten ist die Kinnlade runtergefallen und sie haben ihn ja dann auch sehr bald gesehen und die Optik hat also da in einer ähnlichen Weise funktioniert, das kann man sicher sagen.
Wir haben eben gehört, Elvis ist teilweise wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Können Sie das bestätigen?
Ja, das kann ich bestätigen. Und das bezieht sich im Übrigen natürlich nicht nur auf die Bundesrepublik, sondern das war ja in den USA und beispielsweise in Großbritannien ganz genauso. Also so eine Figur hatte es vorher einfach noch nicht gegeben, muss man ganz klar sagen.
Wenn wir mal in Deutschland bleiben, welchen Einfluss hatte denn Elvis auf die Musik, die wir sonst so gehört haben in den 1950er und 60er Jahren. Hat die sich durch Elvis verändert?
Die hat sich ganz sicherlich durch Elvis verändert, wenngleich man dazu sagen muss, dass Elvis eigentlich nicht die entscheidende Figur war, was jetzt den rein spezifisch musikalischen Einfluss und diese Impulse des Rock'n'Roll anging. Da gab es durchaus, sagen wir mal, einflussreichere Leute, beispielsweise Chuck Berry oder Buddy Holly. Aber es gab natürlich auf dem Fuße direkt auch Versuche, sozusagen einen deutschen Elvis zu installieren. Also aus verschiedenen Gründen, aber waren die eben nicht sonderlich überzeugend. Also denken wir mal, also jedenfalls gemessen am Original, denken wir mal beispielsweise an Peter Kraus oder Ted Herold, das waren so die beiden Großen eigentlich, die versucht haben, hier sowas zu machen wie Elvis. Und letztlich aber war deren Musik dann im Grunde genommen weniger echter Rock'n'Roll als Schlagerware, ne, die sehr gut in die musikalische Unterhaltungslandschaft der Bundesrepublik, der frühen Nachkriegsbundesrepublik passte. Und die Gründe dafür sind ganz interessant, finde ich, weil natürlich waren Peter Kraus und Ted Herold waren beide große Rock'n'Roll-Fans, das kann man ganz sicher sagen, aber erstens hatten sie kaum Songmaterial, das über dieses übliche Schlagereinerlei vor allen Dingen auch textlich hinausging. Das waren die plattesten Herz-Schmerz-Klischees, die man sich denken kann, nicht wie ein Tiger und ich bin ein Mann und so weiter, ein bisschen platt und ein bisschen plump alles. Aber der entscheidende Punkt ist wahrscheinlich gewesen, dass ihre Performance einfach nicht annähernd an diese unverhohlen ja im Grunde sexuelle Komponente von Elvis heranreichte oder zum Beispiel an die, ich glaube man muss das so sagen, geradezu animalische Energie von jemandem wie Little Richard. Dagegen waren Ted Herold und Peter Kraus brave Schlagerbubis, nicht wahr? Und dann kam noch dazu, dass in der Bundesrepublik damals das etablierte musikalische Personal dieser Zeit, also die großen Rundfunk- und Tanzorchester, die natürlich die Lieder von Peter Kraus und von Ted Herold einspielten, dass die einfach im Grunde genommen noch gar nicht bereit waren, Rock'n'Roll zu spielen. Da wurde sauber intoniert, nicht so bewusst schmutzig, wie das in der schwarzen Musik üblich war. Da wurde rhythmisch präzise gespielt. Der schwarze Backbeat war noch sehr neu und ungewohnt und ich denke, man kann da schon sagen, dass Mitte der 50er Jahre einfach noch nicht viele kontinentaleuropäische Musiker wirklich sich mit dem schwarzen R&B beschäftigt hatten und das war ganz einfach Neuland.
Wir hören ja im Zusammenhang mit Elvis auch immer wieder den Begriff Rockabilly. Da können jetzt vielleicht die Älteren was mit anfangen, aber die Jüngeren glaube ich eher nicht. Können Sie uns mal erklären, was das ist?
Ja, das kann ich tun. Also Rockabilly war ja Mitte der 50er Jahre eine relativ kurzzeitige musikalische Mode eigentlich, entwickelt und erfunden haben das so Mitte der 50er Jahre in erster Linie junge weiße Musiker im Süden, zum Beispiel eben in und um Memphis, wo Elvis ja herkam, also Leute wie Carl Perkins müsste man da nennen. Und stilistisch ist Rockabilly im Grunde genommen so eine Art, sagen wir mal, Hybrid aus auf der einen Seite weißem Country und Western und auf der anderen Seite schwarzen Jump and Jive und Rhythm Blues gewesen. Das Ganze, wenn man das definieren will, stilistisch zeichnete sich dann eben dadurch aus, dass es sehr kleine, sparsame Bandbesetzungen gab, also Gitarre, Standbass, Snare Drum. Und es gab einen swingenden Backbeat bei dieser Musik. Es gab so ein paar typische Kennzeichen, zum Beispiel das Slappen des Kontrabassisten und das dauernde Hixen des Sängers. Das klang so ein bisschen, als würde er sich zwischendurch dann so an den Silben verschlucken.
Das hat ja Elvis auch gerne mal gemacht.
Ganz genau, das hört man bei Elvis sehr genau. Und es war eine sehr schnelle, sehr spontane, sehr emotionale Musik und ein paar Klassiker, um die mal zu nennen, damit die Hörer da auch eine Hausnummer haben. Blue Suede Shoes zum Beispiel, That's Alright, Mystery Train, Summertime Blues, Bebop-a-Lula von Gene Vincent oder Rock Around the Clock von Bill Haley eben, nicht?
Wo kommt denn dieser Begriff Rockabilly her? Der setzt sich ja aus irgendwas zusammen, glaube ich, ne?
Ja, ganz genau. Also Rock, Rock'n'Roll,
ja,
halt auf der einen Seite, was in dem Fall sozusagen die schwarze Komponente bezeichnet, und auf der anderen Seite Billy, Hillbilly, was eben auch eine Bezeichnung, eine ältere Bezeichnung für die Country- und Western-Musik, die weiße, war.
Das ist ja also diesen Hillbilly-Begriff, den hören wir ja auch immer gerne so im Zusammenhang mit, ich glaube in Deutschland übersetzt man das mit Hinterwäldler, also Menschen, die vom Land kommen, jetzt nicht Städter. In die Richtung. Ging das in die?
Ganz genau in die Richtung ging das. Und es war immer auch so ein bisschen so ein, naja, sagen wir mal, eine diskriminierende Bezeichnung für diese Art Musik. Also die städtische große Unterhaltungsmusik, die großen Hollywood-Filmmusiken, die Sachen, die vom Broadway kamen und so weiter. Diese Musikindustrie hat immer so ein bisschen, sagen wir mal, arrogant hinabgeschaut auf diese Landeier, sagen wir es mal.
Ist das Elvis auch anfangs denn passiert? Denn der kam ja auch aus relativ einfachen Verhältnissen. Ne? Hat am Anfang auch die Musikindustrie gesagt, ach, wer ist das denn, den wollen wir nicht?
Jein, sag ich mal, ja. Also was diese Musik anging, diese sehr raue, unzivilisierte Rockabilly-Musik, da ist das sicherlich ganz am Anfang so gewesen. Aber erstens mal hat Elvis das nicht sonderlich interessiert, weil er gar nicht so weit gedacht hat. Der war einfach froh, dass er Platten machen konnte und ein paar Auftritte hatte, zunächst mal. Und zweitens hat die Industrie ja sehr, sehr schnell gemerkt, was da passierte, dass da jemand auftauchte mit einer Musik, mit einer Kunst, die vielleicht, sagen wir mal, etwas schwer zu verdauen war für Leute, die das nicht kannten, die aber gleichzeitig unglaublich einschlug, gerade bei jungen Leuten. Und da hat natürlich die Industrie sehr schnell den Braten gerochen. Und Elvis ist ja dann, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie im Herbst oder sowas, Herbst 1955, also etwa ein Jahr nach seinen ersten Aufnahmen für Sun Records, so eine kleine Indie-Firma in Memphis, ein Jahr danach, hat er schon seinen Vertrag unterschrieben mit RCA, mit einem der größten Medien- und Musikunternehmen damals in den USA und ist damit quasi dann akzeptiert worden, also zumindest von der Musikbranche.
Ich finde das ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben, nämlich auf der einen Seite Elvis, der ja eigentlich nur Musik machen wollte und gar nicht so weit gedacht hat an den Ruhm, und auf der anderen Seite aber die Musikindustrie, die sofort gewittert hat, oh, da haben wir jetzt hier mal wirklich einen kleinen Rohdiamanten, den bringen wir jetzt mal groß raus. War Elvis auf diesen Ruhm, der dann kam, nicht vorbereitet?
Auf den Ruhm in diesem Maße ganz sicherlich erstmal nicht. Aber ich glaube, das hat jetzt auch gar nicht unbedingt so eine große Rolle gespielt. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass Elvis sehr schnell einen sehr gewieften Manager hatte, den berühmt-berüchtigten Colonel Parker, der ihn auf der einen Seite sehr abgeschottet hat, auf der anderen Seite allerdings auch sehr effizient dafür gesorgt hat, dass Elvis ruckzuck in wirklich ungeahnte Sphären aufsteigen konnte. Und was man vielleicht auch im Hinterkopf behalten muss bei dieser ganzen Geschichte, das ist der Umstand, dass Musiker, junge Musiker noch dazu, wenn sie aus der Provinz kamen, wie das ja bei Elvis der Fall war, auch wenn Memphis eine große Stadt ist. Aber jetzt aus Perspektive der weißen Musikindustrie ist Memphis Provinz gewesen. Also, dass so jemand natürlich gar nicht, wie heute normalerweise üblich als Musiker die Perspektive hatte, ich werde jetzt ein großer Rockstar oder sowas. Wenn es für junge Leute überhaupt ein Ziel gab, wo man sich hin entwickeln konnte, wo man hin wollte, dann war das Hollywood. Dann war das eine Filmkarriere. Das hatten also Musiker wie zum Beispiel Dean Martin oder Frank Sinatra hatten das ja auch vorgemacht schon so in den.
Und bei Elvis hat das ja dann auch geklappt, ne?
Ganz genau. Das ist einer der Gründe, weshalb Colonel Parker ihn dann auch wirklich sehr, sehr bewusst und sehr gezielt quasi Richtung Hollywood geschoben hat. Mhm. Und Elvis fand das klasse.
Dieser Colonel Parker, der war ja auch ein großes Thema in dem Film, der vor 2 Jahren, glaube ich, zu Elvis rausgekommen ist. Und da hatte man so ein bisschen am Ende den Eindruck, na, der hat den schon ordentlich verheizt. Wissen Sie, ob das so war?
Ja, sagen wir mal so. Ich meine, man muss die Dinge immer so ein bisschen aus ihrer Zeit heraus auch beurteilen. Ich finde das immer ein bisschen problematisch, wenn man sich dann ein halbes Jahrhundert später hinstellt und da den Stab bricht. Natürlich ist der Colonel Parker eine ausgesprochen umstrittene Figur gewesen und der hat ja nun auch in seiner Biografie einen entsprechenden Background. Der hatte ja vorher auf Jahrmärkten gearbeitet, war eine etwas halbseidene Gestalt und natürlich auch gewohnt, entsprechend etwas halbseidene Geschäfte zu machen und so weiter. War auch ein knallharter Manager, das mal so ganz nebenbei. Was jetzt Elvis betrifft, er wusste ganz genau, Colonel Parker wusste ganz genau, wen er da hatte, dass er da nicht nur einen Rohdiamanten hatte, sondern im Grunde genommen eine absolute Goldmine. Mhm. Und auf dem Hintergrund hat er natürlich sehr, sehr strikt darauf geachtet, dass er ihn unter Kontrolle behält. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre später so geäußert, dass er Elvis spätestens nach dessen Militärzeit, also 1959, 60, konsequent abgeschottet hat und ihn als Künstler damit in gewisser Weise eben auch von seinem Publikum isoliert hat und damit auch den für einen Künstler ja lebenswichtigen Austausch zwischen Publikum und Künstler unterbrochen hat. Und das führte dazu, dass Elvis in seiner kleinen Graceland-Blase, in seinem Anwesen da in Memphis, zunehmend in die Isolation geriet und kaum noch mitbekam, was draußen geschah. Und der Colonel hatte die Geschäfte sozusagen komplett unter Kontrolle. Und Elvis hat dann natürlich als Mensch auch entsprechend, wie soll ich sagen, eine Entwicklung genommen, die nicht sehr gesund war.
Ja. Ernst Hofacker war das. Er ist Musikexperte. Herr Hofacker, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, gerne doch.
Elvis, Matthias, war ja 1958 für etwa 1,5 Jahre in Deutschland als GI, also als Soldat des US-Militärs. Da war wahrscheinlich einiges los, als er hier bei uns war, oder?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Und es gab regelrechte Fanclubs auch damals schon, die diesen Besuch oder diesen Aufenthalt detailliert, kann man heute noch lesen, im Netz nachgezeichnet haben. Am ersten Tag seines Aufenthaltes gab er gleich eine Pressekonferenz und das alles wegen eines GIs, der seinen Wehrdienst in Deutschland ableisten musste, muss man ja sagen. Man kann sagen, es war eine Elvis-Manier und ob er nun wirklich in der Armee irgendwas Sinnvolles gemacht hat, das wage ich echt zu bezweifeln.
Aber mal abgesehen davon, dass er jetzt sehr viele weibliche Fans hatte, war er ja auch eine Inspiration für viele andere Künstler. Also da wird sich im deutschen Schlager, könnte ich mir vorstellen, doch sicherlich auch hier und da so ein bisschen Elvis finden lassen, oder?
Ja, also ich habe ja diese fürchterliche Zeit miterlebt und ich habe in meinen alten Platten gekramt und das hier gefunden. Das ist schon ein bisschen ein Elvis-Sound und zwar von Ted Herold.
Caroline, darf ich nicht dein Boyfriend sein? Caroline, bitte, bitte sag nicht nein.
Und der war wirklich richtig berühmt, ja. Das war ein Österreicher, oder ist es immer noch, nämlich Peter Kraus.
Sugar, sugar, baby. Baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Oh, baby. Side and flip to me.
Und ich denke, mit ein bisschen guten Willen kann man den Einfluss von Elvis auch heraushören.
Ja, also Ted Herold und Peter Kraus, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber Musik von heute ist das jetzt mal nicht mehr. Auf die wollen wir jetzt aber mal gucken. Mit der Frage, spielt Elvis eigentlich heute auch noch irgendeine Rolle in der Musik? Und das mache ich jetzt mit Conny Wohnigeit. Sie ist Redakteurin in unserer Deutschlandfunk Nova Musikredaktion. Hallo Conny.
Hallo.
Du als Musikexpertin, ne? Was verbindest du denn persönlich mit Elvis Presley?
Ganz, ganz viel. Also ich verbinde mit dem, dass der damals schon so der perfekte Popstar gewesen ist. Ne? Der sah ja super aus, wie so ein richtiger Hollywood-Star. Er hatte diese schöne Stimme eines Blues-Sängers und letztendlich hat er auch irgendwie ja den Rock'n'Roll erfunden und ist bis heute für alle die Musik machen, eine Art Ikone geblieben, was total schön ist. Vor ihm gab es ja auch nicht wirklich so Mainstream-Rock. Ne?
Nee, haben wir schon drüber gesprochen. Der ist ja wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Ne?
Großartig.
Was ganz anderes.
Genau, ich verbinde mit ihm halt ne, seinen Look, diese Tolle vorne, diese Schmalztolle, diese schönen Haare. Danach wollte jeder so aussehen wie Elvis, ist zum Friseur gegangen und gesagt, genau so, bitte einmal. Und seine Glitzerbühnen-Outfits, wo sich viele Stars ja auch inspiriert haben lassen, mir fällt jetzt vor allem Elton John ein. Und dieser Hüftschwung, ne?
Dieses unanständig.
Ja, okay, aber ein Signature-Move, der bis heute mit ihm in Verbindung gebracht wird, ähnlich, ich habe dann auch mal drüber nachgedacht, ähnlich wie damals Michael Jackson mit dem Moonwalk, ne?
Ja.
Für sich was gefunden und bis heute sagt jeder, ja genau.
Das war Elvis. Elvis.
Genau. Wenn ich an Elvis denke, denke ich aber auch an Las Vegas natürlich, weil er da sehr viel Zeit verbracht hat und da seine Residenzkonzerte gespielt hat. Und wir in Deutschland sind natürlich auch große Elvis-Fans, weil er ja kurz hier gewesen ist. Kurz, damals.
Ja, es war kurz und aufregend.
Ja, genau. Einmal so ein bisschen Weltstar-Glamour in Deutschland zu seiner Militärzeit. Ja, und auch abseits der Bühne war er so der erste große Star mit Skandalen. Ne? Man wusste immer nicht so richtig, Priscilla und er und Lisa Marie, wie das so hinter den Kulissen, hinter den Toren von Graceland bei denen abläuft. Dann das Abrutschen in die Drogensucht. Man hat es ja dann am Ende auch gesehen. Die letzten Jahre war er...
Sah nicht mehr gut aus.
Nee, hat auch nicht mehr so performt.
Ja.
Und ja, auch der viel zu frühe Tod.
Wenn wir mal aufs Musikalische gucken, Conny, welche Spuren hat er denn in der Musik hinterlassen? Also findet man ihn vielleicht heute auch noch hier und da?
Also er hat ganz maßgeblich den amerikanischen Rock und Pop geprägt. Auch im Blues und Soul hat er Maßstäbe gesetzt. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn du Bands fragst, die nach ihm angefangen haben mit Musik. Ne? Mhm. Alle sagen, Elvis ist unsere Inspiration gewesen. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Die kannten wir jetzt alle, ne? Die Beatles.
Die Creme de la Creme hast du mitgebracht.
Die Creme de la Creme der Rock- und Popmusik, alles was ab 1960 und folgende Rang und Namen hatte, ne? Die Beatles, Bruce Springsteen, Freddie Mercury, hat sich viel von Elvis abgeguckt, stimmlich und auch was die Performance angeht, hat er mal erzählt. David Bowie hat ihn seinen Helden genannt. Sie haben auch am gleichen Tag Geburtstag übrigens, finde ich irgendwie ganz witzig. Mhm. Elton John, habe ich eben schon gesagt, hat sich natürlich auch von den Klamotten inspirieren lassen. Aber es gibt auch viele Stars von heute, wie zum Beispiel Lana Del Rey, die sagen, ohne Elvis würde ich wahrscheinlich heute keine Musik machen. Lana findet seine Musik super, hat sich sehr von der Musik inspirieren lassen, auch von dem Look her. Sie sieht ja so ein bisschen so aus wie Priscilla Presley damals.
Ja, das stimmt.
Und bis heute singt sie auch seine Songs in ihren Shows. Ja, die Unchained Melody von Lana Del Rey hat sie letztes Jahr erst noch auf so einer Weihnachtskonzertfeier gesungen. Aber es gibt noch weitere Stars von heute, die sagen, ohne Elvis, ich nicht, nein. Miley Cyrus zum Beispiel nennt ihn auch ihren ersten Crush, also den ersten Popstar, den sie sich verliebt hat als Kind und große Inspiration auch, was Mode angeht. Und Harry Styles, großer Elvis-Fan. Witzigerweise hat er als kleiner Junge schon auf der Karaoke-Maschine zu Hause Elvis-Songs gesungen.
Probably the first song I learned the words to. And I used to sing it in my bedroom when I was a kid. And then for my, I think my 8th birthday, I got a karaoke machine. And you could record like tapes on it. And I think this was the first song I recorded, The Girl of My Best Friend.
Genau, es geht um den Song The Girl of My Best Friend, den er damals als kleiner Junge gesungen hat. Und ich würde auch sagen, Harry Styles ist so ein bisschen weniger Skandale, aber ansonsten führte er ja ein Leben wie Elvis, ne, als Solosänger, einer der erfolgreichsten im Moment, den wir haben. Überall, wo der hinkommt, wird rumgeschrien.
Ist tatsächlich auch, wenn ich so drüber nachdenke, so eine leichte optische Ähnlichkeit, ne?
Ja, die braunen Haare und diese Welle.
Ja, der Style auch so.
Genau, genau, auf jeden Fall. Diese schönen Bühnenoutfits, Glitzer-Overalls trägt er ja auch sehr gerne. Also Harry Styles, ja, lässt sich da auf jeden Fall sehr inspirieren. Shania Twain, eine gute Freundin von ihm und Musikkollegin, hat auch gesagt, er ist der nächste Elvis. Dann glauben wir das mal.
Ja, du hattest eben schon mal angesprochen, diese Residenzen. Mhm. Wer macht das heute noch und ist es wirklich auf Elvis zurückzuführen?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem in Las Vegas. Ne? Da ist es natürlich total praktisch auch, wenn du da ein Hotel hast mit einem großen Raum oder so einem kleinen Konzertsaal, dass du da das Who des Who der Musikszene einlädst. Also zum Beispiel Celine Dion hat jahrelang in Las Vegas Konzertresidenzen gegeben. Britney Spears, Mariah Carey, Rod Stewart, zuletzt Adele. Gerade zu Ende gegangen und Kylie Minogue. Sie alle sind in Las Vegas gewesen, sind da für eine Zeit lang aufgetreten und den Anfang hat Elvis gemacht.
Matthias hat es eben so schön altmodisch formuliert. Er hat gesagt, Elvis war früher eine Nummer beim jüngeren Publikum. Das ist jetzt aber wahrscheinlich, kann man sagen, nicht mehr so, richtig?
Also ich glaube schon, dass die Leute wissen, also den Namen Elvis haben sie gehört. Vielleicht können sie mit ihm was verbinden, aber so diese emotionale Verbindung, also ne, ist jetzt nicht da, weil der einfach schon auch sehr lange nicht mehr lebt und auch seine Songs jetzt in dem Radio zum Beispiel, was junge Menschen hören, nicht wirklich stattfindet. Bei mir war das auch schon so. Ne? Also ich bin auch geboren, nachdem Elvis gestorben ist, aber meine Mama war Fan und die hatte auch, da war sie ganz stolz drauf, so eine Autogrammkarte.
Original unterschrieben?
Also ich glaube wohl.
Wo hat sie die denn her?
Man konnte damals sich so irgendwo melden und was einreichen.
Okay,
und was
aber
schreiben.
Sie hat ihn nicht gesehen.
Nee.
Da bin ich beruhigt.
Ja, nee, das nicht. Aber trotzdem bin ich auch mit Elvis jetzt dadurch ein bisschen aufgewachsen, ne, mit der Musik. Und ich glaube, junge Menschen, wenn du die fragst, Songs, Love Me Tender werden die kennen, Can't Help Falling in Love werden die kennen. Das, ne, der letzte zum Beispiel, 1 Milliarde Streams auf Spotify. Also das ist immer noch ein sehr, sehr erfolgreicher Song. Und wenn jetzt die Jüngeren den im Original nicht kennen, dann wahrscheinlich in irgendwelchen Coverversionen, die jetzt so durch die Charts geistern. Und die Figur Elvis an sich und seine Geschichte könnte ja auch erst vor kurzem noch im Kino gesehen worden sein. Ne? Ja. Bei dem Biopic-Film mit Austin Butler, der ja auch quasi einer der Jungschauspieler der heutigen Zeit ist und der, wie ich finde, das eigentlich ganz gut gemacht hat.
Ich finde das eigentlich auch. Unser Elvis-Experte hat eben gesagt, da wäre ganz viel falsch in diesem Film.
Oh je.
Ja, würdest du denn eigentlich, Conny, du bist ja aus unserer Musikredaktion, würdest du Elvis im Nova-Musikprogramm einplanen?
Nein. Das hat aber jetzt nichts damit mit der Qualität oder mit ihm und seiner Musik. Dadurch mit seiner Musik hat es insofern zu tun, weil wir bei Nova halt schauen, dass wir eben keine Mainstream-Popmusik spielen, sondern eher im Independent-Bereich, Alternative-Bereich die Künstler und Songs abbilden, die da.
Ich muss dir leider sagen, einmal ist er gelaufen, denn wir durften uns mal Weihnachtslieder wünschen vor ein paar Jahren hier, die Moderatoren von Nova. Und da habe ich mir Elvis gewünscht und da ist er auch gespielt worden. Ich glaube, an dem Tag hattest du wahrscheinlich frei. Sonst hättest du es verhindert.
Nee, das wäre für mich völlig okay gewesen in dem Kontext. Alles gut.
Sag mal, gibt es denn heute eine Coverband noch von Elvis oder irgendwie Solokünstler, die seine Songs spielen? Lana Del Rey hast du eben schon gesagt.
Also es gibt natürlich ganz viele Coverbands, ne, in ganz vielen Ländern, die Elvis imitieren oder seine Songs imitieren, sowohl als Bands oder als Solo-Artist. Ganz witzig ist, dass nächstes Jahr, das musste ich auch erst recherchieren, nächstes Jahr kann man in London quasi Elvis nochmal live sehen. Also,
ach, so wie ABBA?
Nicht ganz so, es ist keine Avatare-Technologie, sondern eine Art Hologrammkonzert. Aber du kannst trotzdem dahin gehen. Elvis, aus all den Aufnahmen, die von ihm gemacht worden sind, haben die daraus ein Hologramm gemacht. Dazu gibt es eine Liveband und dann kann man nochmal zu seinen Songs feiern. Finde ich nach all der Zeit, die er jetzt nicht mehr lebt, total großartig.
Ja, also wer jetzt noch nicht glaubt, dass Elvis lebt, im nächsten Jahr kann man ihn wirklich wieder auf der Bühne sehen. Das haben wir erfahren von Conny Wonigard aus unserer Musikredaktion, die uns auch erzählt hat, welche Einflüsse Elvis auf die Musik hatte und auch heute noch hat. Danke, Conny.
Gerne.
So, das war heute eine Reise in die Geschichte der Musik, Matthias. Und obwohl das alles eigentlich ja noch gar nicht so lange her ist, an der einen oder anderen Stelle, da war das schon so ein bisschen wie, ja, Geschichten von einem anderen Planeten zu hören.
Ja, so ist es. Und es ist vor allem, was mich so erstaunt hat, wie gesittet es damals zuging. Und trotzdem, ja, haben meine Eltern und meine Großeltern herumgemault und gemosert. Diese Musik und dieses blöde Rumgetanze, das ist alles der Untergang des christlichen Abendlandes. Und ich denke, Elvis und Co., muss man ja sagen, wenn man es ein bisschen länger betrachtet, haben tatsächlich eine neue Zeit eingeleitet und eingeläutet mit den Beatles oder den Rolling Stones und vielen anderen, die nach ihnen kamen. Und das wiederum, das waren die Begleiter einer Jugend, die alles hinterfragt haben, vor allem ihre Eltern. Und vielleicht hat das eine das andere ja auch bedingt.
Ja, das war mal eine etwas andere Stunde History. Zum 90. Geburtstag von Elvis Presley am 8. Januar wäre der gewesen. Lange Zeit vorher ist Elvis gestorben, am 16. August 1977. Am Ende dieser eine Stunde History, da hören wir noch ein bisschen Musik von Elvis, den Titel Tutti Frutti, den eben Herr Rademacher so beworben hat. Und bevor wir jetzt hier ganz rausgehen, sage ich noch ganz kurz, worum es in der nächsten Woche geht. Die Ermordung von Nikola Milicevic, einem kroatischen Oppositionellen in Deutschland, im Januar 1980 durch den jugoslawischen Geheimdienst. Ich bin Steffi Orbach, bis bald.
Wop-bop-a-loom-a-blop-bam-boom. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She rock me to the east. She rock me to the west. She's a gal that I love best. Tutti Frutti, oh Rudy. 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 Wop-bop-a-loom-a-blop-bam-boom.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.